Leute, es ist unglaublich, aber die Vorrunde der vielleicht besten Europameisterschaft aller Zeiten ist schon wieder vorbei. Die Hälfte ist um und was soll ich sagen, es ist so viel Krasses passiert und ja, es ist jetzt schon 23.13 Uhr, die letzten Vorrundenspiele sind vor wenigen Minuten über die Bühne gegangen, deshalb, es wird Zeit für ein kleines Fazit. Und es gibt jetzt zu so später Stunde eine Premiere bei Football's Coming Home. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, lieber Tim. Schön, dass du endlich mal hier bist, dass wir es endlich mal hinbekommen haben.
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Aber ich denke mal, das verfliegt sicherlich ganz schnell. Und wie du es bereits gesagt hast, es ist wirklich, der Großteil der EM ist mittlerweile einfach schon fast vorbei. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich heute mal mit dir ein bisschen die ganze Sache analysieren darf. Und ja, ich freue mich wirklich sehr. Also es ist schon schön, dass es mal geklappt hat, ja.
Möchtest du dich vielleicht unseren Zuhörern mal kurz vorstellen?
Das kann ich gerne machen, ja.
Ja, unbedingt.
Gerne doch, genau. Ja, also wie bereits gerade schon erwähnt, ich bin Tim, genau, bin 22 Jahre alt und eigentlich auch schon, um es mal vorwegzunehmen, seit, ja, dem ich mich fast erinnern kann, Fußballfan und vor allem auch, um es mal gleich hier rauszuhauen, Bayern-Fan.
Jetzt hat die Hälfte schon abgeschaltet. Nein, bleib dran, wir reden heute über die Nationalmannschaft, über die Euro, genau. Nicht über Bayern.
Nein, nur ganz kurz. Aber deswegen ist wirklich seit Kindheit an schon Fußball geliebt und damit auch aufgewachsen. Es ist wirklich, wenn man das im Nachhinein auch immer analysiert, ich finde es richtig cool zu sehen, wenn man eine ganze Karriere eines Spielers auch mitbekommen hat. Das heißt, unsere Legenden vielleicht aus der Kindheit, vielleicht mal um Namen zu nennen, Thomas Müller, für mich so, das sind einfach Leute, die bald aufhören oder auch vielleicht Ronaldo Messi diese ganze Ära mitbekommen zu haben. Das hat einen, glaube ich, schon wirklich geprägt und vor allem, apropos prägen, ist, glaube ich, diese EM auch so ein bisschen der Punkt bei mir, dass ich wirklich das 2006, natürlich, wo das Sommermärchen in Deutschland war, kann ich mich jetzt mit 4 Jahren nicht mehr ganz so erinnern.
Um ja, ich war 6, also so bruchstückhaft, aber halt auch nicht mehr so vollständig, logischerweise.
Genau, das ist natürlich jetzt schon eine Weile her, aber umso mehr freut es mich einfach jetzt bei dieser Heim-EM und ich muss echt sagen, um es mal vielleicht mal kurz vorwegzunehmen, ich finde es bis jetzt eine sehr, sehr schöne EM, dass da dabei zu sein und das eben live, teilweise im Fernsehen, vielleicht auch mal beim Public Viewing, haben wir auch schon gemeinsame Erfahrungen gemacht, Das Ganze anzugucken eben einfach. Und ja, genau, deswegen als Fußball interessiert bei mir vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss schon sehr lange, sonst bisschen Informatikteil, was meinen beruflichen Part eigentlich angeht, aber die Leidenschaft im Herzen immer die Fußball auf der Eins, das glaube ich genauso ein bisschen zu mir. Ich möchte es nicht ganz so lange halten.
Ach, alles gut. Die Leidenschaft ist hier immer herzlich willkommen. Deswegen sitzt du ja auch hier. Und bevor wir gleich auf die einzelnen Gruppen mal ein bisschen eingehen, es ist ja schon eigentlich eine sehr gute Premiere heute für dich. Also wir hatten eine geile Vorrunde, die jetzt auch mit einem sehr stimmungsvollen Tschechien-Türkei-Spiel und natürlich mit einem Sieg der Georgier gegen Portugal, wie gesagt, wir werden am Ende auch nochmal auf die Spiele zurückkommen, zu Ende gegangen ist. Also bessere Premiere gibt's doch gar nicht, als über eine so launige Vorrunde zu sprechen.
Kann ich mich nur anschließen, absolut. Also ich fand es wirklich eine sehr, sehr schöne Gruppenphase bis jetzt. Vor allem die Stimmung, also werden wir sicherlich auch noch später darauf eingehen, war bis jetzt, fand ich sehr, sehr gut. Deswegen, ich ja, habe absolut Lust und überlasse dir gerne das Wort, mit was wir genau reinstarten.
Genau, wir fangen natürlich an mit dem DFB-Team. Wird jetzt so ein bisschen unser Fokus drauf legen. Oder werden wir den Fokus drauf legen, so ist es richtig, und werden dann ein bisschen schneller durch die restlichen Gruppen gehen, denn wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es ist schon sehr spät, Tim hat morgen frei, ich nicht, aber trotzdem wollen wir natürlich zu allem ein Wort verlieren, zur deutschen Mannschaft natürlich ein bisschen mehr. Und ja, was soll man sagen, Gruppensieger geworden, am Ende ja souverän weitergekommen, nicht souverän Gruppensieger geworden, ein stimmungsvolles, berauschendes 5:1 beim Eröffnungsspiel gegen Schottland, ein zähes, aber dominantes 2:0 gegen Ungarn und ein Last-Minute-Unentschieden gegen die Schweiz. Tim, wie, wenn du das so insgesamt siehst, alle drei Spiele, wir hatten ja vor der EM oder wir hatten ja alle die Befürchtung, oh, um Gottes Willen, gerade diese Gegner, die liegen Deutschland ja gar nicht, die immer ganz besonders zäh zu bespielen sind und oh mein Gott, wird das wieder eine schreckliche Gruppenphase. Was sagst du jetzt nach diesen drei Spielen?
Also ich finde, dass wir hatten auch das Thema Stimmung ja von vorhin schon mal kurz mal angesprochen gehabt für uns, wenn ich das vergleiche, wie ich die deutsche Nationalmannschaft vor der EM eingeschätzt habe und wie ich sie jetzt einschätze und vor allem was die Stimmung drumherum angeht, finde ich, dass es eine doch sehr gute Gruppenphase war. Aus dem Grund, dass vor allem das Eröffnungsspiel hat viele, glaube ich, erstmal mitgenommen, diesen richtigen Hype um die EM. Im Vorhinein war es natürlich ein, oh, okay, Europameisterschaft im eigenen Land. Es hat für mich jetzt gar nicht so unbedingt gewirkt, ob das teilweise so für so viele Leute wichtig, sage ich mal, sei. Aber das direkte Spiel gegen Schottland, wo man eigentlich dachte, okay, je nachdem vielleicht ein bisschen defensiver stehen, vielleicht nicht ganz diese Mannschaft, wie du es auch gerade meintest, die Deutschland vielleicht liegt, direkt mit 5-1 am Ende zu besiegen, war, glaube ich, ein sehr guter Start. Daraufhin gegen Ungarn, natürlich war halt nicht das perfekte Spiel, aber am Ende ist es ein 2-0. Kein unfassbar brillantes Spiel, okay. Aber vor allem auch beim letzten Spiel, bei dem 1-1 gegen die Schweiz, last minute. Und ich glaube, das war so ein Punkt, der hat auch Nagelsmann dächtig nach dem Spiel angesprochen, dass er es vielleicht sogar wirklich lieber nimmt am Ende das 1-1 durch so einen späten Ausgleichstor, als vielleicht ein einfaches 4-0. Weil diese Stimmung, die am Ende durch dieses Tor nochmal im Landsang aufkam und diese Freude nach dem Ausgleich von Füllkrug einfach, das ist, glaube ich, schon sehr gut gewesen. Und da kann man, glaube ich, doch sehr viel mitnehmen jetzt für das anstehende Spiel dann gegen Dänemark und natürlich dann hoffentlich auch auf einen weiteren Weg dann.
Ja, zur Erklärung, ich war, das werdet ihr hoffentlich alle bei Instagram, bei Fußballfilm und mehr gesehen haben. Wenn nicht, folgt mir unbedingt, war ich beim Eröffnungsspiel. Und wir waren ja dann zusammen, habe ich übrigens auch ein Bild gepostet, das findet ihr auch da, waren wir ja jetzt beim Schweiz-Spiel zusammen beim Public Viewing auf dem besagten Petersberg in Erfurt. Ja, genau. Und das war echt der Knaller. Und ich kann das nur unterstützen, weil ich glaube auch, wenn jetzt dieses Schweiz-Spiel nicht gewesen wäre, es wäre, glaube ich, gerade nach dem, was die letzten Jahre so passiert ist, es wäre einfach zu glatt gelaufen. Und so hast du am Ende trotzdem einen ordentlichen Ausgang, natürlich kein Sieg, aber ein Unentschieden, durch den du am Ende Gruppensieger geworden bist, aber hast auch gleichzeitig die Message jetzt für das Achtelfinale. Leute, eben nicht abheben, wie jetzt nach dem Schottland-Spiel zum Beispiel, sondern wir müssen uns alles hart erarbeiten, aber wir haben vor allem die Qualität und wir können auch immer Leute von der Bank nachholen. Wir haben uns beide gewundert, David Raum, wieso bringt er den jetzt? Schlägt am Ende die Flanke. Gut, ja. Füllkrug haben wir schon die ganze Zeit gefordert, der dann das Kopfballtor macht. Aber so all in all kann man, glaube ich, sagen, Stimmung ist super, auch nach wie vor trotzdem souverän durch die Gruppe gegangen. Ja, am Ende wurde es ein bisschen kitzlig. Aber ja, es wurden ja auch immer, dieses Füllkrug-Tor wurde ja jetzt so ein bisschen mit Oliver Neuville verglichen. 2006 dieses 1-0 gegen Polen, das war, glaube ich, das zweite Gruppenspiel. Da haben sie halt gewonnen. Aber ja, ist vielleicht ein ganz netter Vergleich. Jetzt wird's aber natürlich, was sagst du zu den Sperren? Ich glaube, Antonio Rüdiger, gut, ist jetzt nicht gesperrt, aber ich weiß noch nicht, ob er noch rechtzeitig fit wird. Nico Schlotterbeck wird wahrscheinlich spielen, weil Tah auf jeden Fall gesperrt ist. Siehst du da in Bezug auf das Achtelfinale da ein größeres Problem, weil die ja bisher, also die Verteidigung allgemein, das gesamte Team, also die Startelf war ja eigentlich immer gesetzt. Könnte das jetzt zum Problem werden vielleicht?
Genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, was du gerade angesprochen hast, weil im Vorhinein habe ich mir, oder ich glaube, wir beide uns ja auch gedacht, dass während des Schweiz-Spiels, oder besser gesagt zum Schweiz-Spiel, dass da vielleicht auch schon Änderungen vorgenommen werden an der Startelf, vielleicht ein Schotterbeck, weil Tah ja, glaube ich, vorher schon die Gelbe hat und dadurch jetzt im Nachhinein da gesperrt ist. Das ist eine gute Frage. Also ich kann mir das vorstellen, dass wenn wir wirklich auf Rüdiger vielleicht verzichten müssten, weil er ja doch noch angeschlagen ist, dass natürlich dann mit zwei neuen Innenverteidigern ist die Frage, wie vielleicht da mal die Abstimmung sein wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nagelsmann da zu großen Umbruch noch sonst vielleicht vornehmen wird. Ich kann mir sogar wirklich wieder vorstellen, dass er vielleicht wieder Havertz spielen lässt und nicht Füllkrug, weil er hat ja, glaube ich, auch danach gemeint, dass es nach dem Interview, dass es eben vielleicht genau das ist, was Füllkrug dann ausmacht, ihn spät bringen zu können und dann nochmal die Flanken schlagen zu können und dann die Kopfbälle. Muss man natürlich mal abwiegen, aber ich gehe mal von aus, dass sofern vielleicht nur eine Wechsel in der Innenverteidigung auch nur vorgenommen werden muss, dass das Ganze nicht unbedingt zu Problemen führen sollte. Ich denke mal, dass es schon größtenteils noch, sind ja alles starke Spieler, sehr, also selbst eine Anton Schlotterbeck, die jetzt in der Innenverteidigung noch nachrücken könnten. Ich glaube, Koch ist ja auch noch nominiert, genau.
Ja, klar.
Dass die da auch das Ganze machen können, die Absprachen da. Ich gehe von aus, dass es vielleicht ein bis maximal zwei Wechsel geben wird.
So, jetzt steht ja so ziemlich dann am Samstag, genau, Samstagabend, Dänemark vor der Tür. Zu Dänemark werden wir gleich nochmal ein Wort verlieren. Ist eigentlich, also ich will jetzt Dänemark nicht zu nahe treten, zur Gruppe C werden wir gleich auch nochmal gesondert kommen, aber das ist ja wirklich ein Must-Win eigentlich, oder?
Ja, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, am Ende Must-Win, aber ich würde auch sagen, um das Ganze gegen Dänemark, das muss am Ende einfach ein Sieg sein. Wie man da weiterkommt, das sollte vielleicht natürlich relativ souverän sein, weil, um es vielleicht mal vorwegzunehmen, kann es natürlich einen eventuellen Gegner mit Spanien dann im Viertelfinale geben. Und da, glaube ich, sollte man schon mit einer besseren Leistung als vielleicht am Ende durch in dem Spiel gegen die Schweiz auftreten. Aber ja, doch, um die Frage kurz zu beantworten, das ist, denke ich, sicherlich ein Gegner, den wir schlagen müssen.
Vielleicht ein Punkt noch, den ich vielleicht nochmal zurück zum Schweiz-Spiel, den ich interessant fand. Ich weiß nicht, ob du das zwischendurch gehört hast. Wir haben ja auf dem Public Viewing unfreiwillig Magenta TV geguckt mit Wolf Huss. Und der meinte zwischendurch, wenn du dir das Spiel so angeschaut hast, dass man so in gewisse Muster von früher zurückgefallen ist. Ich fand das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich habe so ein bisschen verstanden, was er meint. Und er hat auch nicht ganz Unrecht. Aber mir wurde in diesem Spiel auch sehr viel wieder zu negativ gemacht. Vielleicht gerade in dem Wissen, dass ja alles bisher fast reibungslos gelaufen ist, wo Ungarn auch einige Top-Chancen hatte, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber kannst du diesem Gedanken irgendwas abgewinnen oder ist das wieder zu sehr deutsch-negativ gedacht?
Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Also ich finde, teilweise war es natürlich eine Haltung von Deutschland, wir sind eh weiter. Wir haben jetzt schon 6 Punkte und ja, wir müssen das Spiel zwar, wir dürfen es nicht verlieren, besser gesagt, um dann nicht Zweiter zu sein, aber es war natürlich, also oder anders gesagt, ich glaube, Schweiz hat einfach einen Großteil des Spiels einfach sehr gut gespielt und nicht, dass Deutschland unbedingt wieder in die alten Muster, vielleicht in die alten Muster reingefallen ist. Natürlich, die Testspiele auch davor gegen Ukraine und Griechenland war es, glaube ich, ne? Dass ja, die jetzt nicht unbedingt gut waren, aber letztendlich war es in meinen Augen dennoch ein solides Spiel. An einigen Punkten kann man vielleicht mal arbeiten, aber ich finde, dass es schon teilweise ein bisschen übertrieben vielleicht war mit dem, dass es so wie ein altes Muster gefallen ist. Das habe ich nicht ganz so gesehen, sagen wir es so.
Wir sind auf jeden Fall gespannt. Achtelfinale, wie gesagt, Samstagabend in Dortmund. Meine Wenigkeit wird es vor Ort sein und ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Das wäre sehr schlimm, wenn ein Bayern-Fan, der nach Dortmund fährt, zu einem Nationalmannschaftsspiel mit einer Niederlage nach Hause fahren muss. Aber denken wir alle mal positiv, schauen mal noch schnell. Ansonsten konnte man, glaube ich, die Gruppe so erwarten. Die Schweiz auf Platz 2 hat sich durchgesetzt. Ungarn zählt leider zu den schlechtesten Gruppendritten, daher sind sie raus. Schottland, schon jetzt so ein bisschen die Nation der Herzen, am Ende immerhin den Schweizern einen Punkt abgeluchst. Ich muss aber so insgesamt sagen, haben mich die Schotten ein bisschen enttäuscht. Ich hatte in der EM-Vorschau sogar gesagt, dass gerade weil bei den Schweizern sehr viel im Vorhinein drunter und drüber ging, hätte ich gedacht, dass die Schotten da besser sein könnten und eventuell sogar Zweiter werden. Das ist mal so gar nicht eingetreten, obwohl es gegen die Schweiz, wo es ja ein Unentschieden am Ende des Tages war, immer mal so in Ansätzen gezeigt hat. Aber ja, fand ich irgendwo schade, dass sie dann doch relativ deutlich dann auch untergegangen sind.
Genau.
Übertrieben formuliert.
Ich glaube natürlich der Auftakt mit dem 5-1 nach roten Karte auch noch, ist natürlich alles andere als ideal gewesen. Das Unentschieden dann gegen die Schweiz und zuletzt natürlich noch die Niederlage gegen Ungarn. Wäre das Spiel natürlich am Ende einfach ein Sieg gewesen und keine 1-0-Niederlage, hätten sie am Ende 4 Punkte gehabt. Ich weiß nicht, ob sie das. Dadurch wären sie ja meines Wissens nach, glaube ich, auch weiter gewesen. Genau.
Na, auf jeden Fall.
Das
ja.
Ist. Ich sag mal so, ich habe auch mehr erwartet letztendlich. Ich glaube, sie haben in einem Punkt gewonnen. Das, wie du auch gerade meintest, sind auf jeden Fall die Fans, die und glaube allen ja so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Es gibt ja sogar lustigerweise auch eine Petition, dass Deutschland jedes Jahr, glaube ich, ein Testspiel gegen Schottland ausübt.
Ja, genau.
Finde ich interessant. Also Schotten sind auf jeden Fall.
Wäre ich voll mit dabei.
Finde ich auch. Also, die Schotten sind, glaube ich, sehr, sehr sympathische Fans in dem Jahr gewesen und lieben auch ein bisschen DM. Ich glaube, viele haben auch gemeint, dass es von der Stimmung her und ist einfach diese Kombination aus Deutschland, wir mögen die Schotten mögen uns vielleicht so eine sehr, sehr coole EM war. Also
und beide mögen die Engländer nicht.
Das ist natürlich auch noch ein Punkt, ja.
No Scotland, no party. Ja. Jetzt habe ich deinen Gedanken unterbrochen.
Alles gut, nee, ich habe nur kurz überlegt. Also es ist natürlich am Ende schade, aber das, ja, irgendwen muss es ja treffen, ne? Letztendlich.
Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, Ungarn als Gruppendritter raus, weine ich nicht so wirklich hinterher, weil allein was die Fans da mal auch schon wieder an Transparenten, wir wollen jetzt nicht politisch werden, aber aus, sagen wir mal, aus persönlicher Sicht weine ich Ungarn jetzt nicht unbedingt eine Träne nach, so sagt man das, glaube ich. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir mal schnell weiter zur Gruppe B mit beeindruckenden Spaniern, wo ich vor der EM gesagt habe, sie haben einen unfassbar krassen Kader, aber ich finde, sie sind in der Entwicklung, gerade mit diesen ganzen jungen Spielern, Yamal ist ja ein gutes Beispiel, sie sind noch ein bisschen zu früh dran, anstatt sie diese Ära jetzt schon prägen könnten. Aber jetzt siehst du in einer Gruppe mit Italien, Kroatien, Albanien als einziges Team überhaupt alles gewonnen, eine Torstatistik, so ist richtig. Entschuldigung, es ist schon sehr spät heute. Von sage und schreibe 5-0. Also, wir werden ja auch zu den anderen Gruppen gleich noch kommen. Für mich Spanien, sogar noch vor Deutschland aktuell, ganz klarer EM-Favorit.
Kann ich mich nur anschließen. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Gruppenphase. Wie natürlich jeder weiß, mit der Gruppenphase gewinnt man am Ende nicht die EM. Da fehlt noch ein bisschen was. Natürlich. Aber dennoch auf jeden Fall in den drei Spielen. Also ich hätte sie auch auf Platz 1 eingeschätzt in der Gruppe, so ist es nicht. Aber es war schon sehr souverän über die ganze Zeit. Also das ist wirklich, waren drei sehr gute Spiele. Vor allem natürlich der Auftakt mit dem 3-0 gegen Kroatien. Das war schon ein Statement letztendlich in den drei Spielen.
Ja. Mal ein lobendes Wort für die Albaner, die sich wacker geschlagen haben in der Gruppe. Aber am Ende, ja, Vierter geworden. Ich glaube, das konnte man so erwarten. Kroatien, ich hatte es vor der EM schon gesagt, Europameisterschaften liegen den Kroaten einfach nicht, aber davon mal abgesehen, dass da auch nach und nach eine Ära einfach zu Ende geht und das hat man bei dieser EM ganz krass gesehen, auch wenn am Ende das Ausscheiden im direkten Duell gegen Italien natürlich ganz besonders bitter war, wir erinnern uns an dieses späte Tor in der Nachspielzeit und das Gesicht von Luka Modric. Schade, dass am Ende des Tages so eine große Nationalmannschaftskarriere so zu Ende geht. Aber unverdient ist es halt auch nicht. Also die Kroaten haben kein gutes Turnier gespielt, einfach.
Absolut, es war wirklich ein bisschen herzzerreißend schon fast der späte Ausgleich von Italien. Aber letztendlich natürlich mit 2 Punkten aus den 3 Spielen ist es nun mal einfach leider wirklich zu wenig gewesen. Torverhältnis auch 3-6, also das war halt wirklich leider einfach zu wenig. Ganz klar.
Und Italien, auch ganz, ganz kurios, 4 Punkte so. Wie schätzt du die ein? Also, ja, man hat so ein bisschen gesagt, gesehen, sie sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Aber für mich, also diese italienische Mannschaft, insbesondere nach dem Kroatien-Spiel gestern, wirklich ganz schwer greifbar.
Ja, schließe ich mich an. Also es war wirklich, ich weiß nicht, ob ich Italien, wie man es wirklich einschätzen soll. Also es haben 3 Tore insgesamt nur geschossen, 3 auch bekommen. Aber es waren immer so durchwachsene Spiele, fand ich. Es gab nie das Spiel, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt richtig überzeugend in meinen Augen. Sie hatten einen, mal ganz kurz gucken, genau, 1-1 gegen Kroatien gehabt, 1-0 nur gegen Spanien verloren und das 2-1, was letztendlich ja sehr wichtig war für Italien, auch gegen Albanien, um überhaupt weiterzukommen.
Wo sie ganz früh in Rückstand geraten sind, stimmt. Wir erinnern uns, ne?
In allen 3 Spielen haben sie hinten gelegen letztendlich mit 1-0. Das ist, also, ich glaube, vielleicht um 2 Leute nochmal hervorzuheben bei Italien, vor allem Donnarumma als Torwart, war natürlich
überragend.
Also, was der für Paraden rausgehauen hat, war ja wirklich ganz wichtig und ich glaube sonst so ein bisschen auch als wichtigster Mann Calafiori, nicht nur wegen der Vorlage am Ende gegen Kroatien, sondern ja, wird ja von vielen auch so ein bisschen, ne, hat ein bisschen längeres Haar, ein paar oder schnell eine Resonanz oder eine Referenz auch früher bezogen von den ganzen italienischen Innenverteidigern. Aber sonst war das wirklich nicht das Italien, was ich gedacht hätte. Vor allem als amtierender Europameister.
Ja, also wir haben ja auch schon am Anfang der EM, hört gerne auch nochmal in unsere Vorschau rein, auch besprochen. Ich glaube, da ist ja auch nur noch ein Drittel vorhanden. Also ist ja auch vollkommen klar, aber man kann von Italien am Ende des Tages schon mehr erwarten. Und Calafiori, wie du eben angesprochen hast, Christoph Kramer will den ja am liebsten schon zu, oder wollte ihn schon zu Bayern transferieren. Ich sag mal so, ich wär nicht so abgeneigt. Also auf jeden Fall spannender Mann, behalten wir im Hinterkopf und gehen mal schnell weiter zur Gruppe C. Und die Gruppe C ist für mich, also wirklich, wenn du alle Gruppen dir anguckst, da möchtest du dich einbuddeln gehen. Also sagen wir mal so, wir fangen mal oben an. Die Gruppe ist so ausgegangen, wie ich sie eigentlich prognostiziert habe, so ein bisschen. Also England ist Gruppensieger, aber sie haben über die letzten 2 Wochen gezeigt, warum sie für mich kein EM-Favorit sind. Das muss man ganz klar so sagen. Ja. Also, du hast am Ende 5 Punkte, stehst bei 2-1 Tore und wir müssen wirklich, und wir haben schon vor der EM über die Personalie Gareth Southgate gesprochen. Und ich verstehe einfach nicht, ich meine, er kämpft um seinen Job. Und ich habe so ein bisschen bei ihm den Eindruck, er will quasi mit seiner Taktik eigentlich selbst dafür sorgen, dass man ihm direkt den Laufpass gibt. Und alle in England sitzen schon in den Pubs und warten nur noch darauf. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen. Gestern, du verabschiedest dich mit einem Unentschieden, bist aber Gruppensieger und du wirst von den eigenen Fans ausgebuht und mit Bechern beworfen als Gruppensieger. Das musst du dir mal vorstellen. Und aber auch nach den Interviews, also nach dem Spiel bei den Interviews, da hatte ich nicht den Eindruck, dass irgendjemand mal die Situation versteht. Da sagt dann zum Beispiel ein Gareth Southgate, dass er ja deutliche Fortschritte im Vergleich zum 1-1 gegen Dänemark beispielsweise gesehen hat. Und aber wenn wir uns die Zahlen angucken, sie hatten gegen Slowenien über 90 Minuten 3 Schüsse aufs Tor. Das ist ein Expected Goals Wert von 0,92. Und das als England. Also wirklich, da fällt mir nichts mehr ein. Ich verstehe es einfach nicht. So, und ich bin fassungslos. Ich bin einfach fassungslos. Und so fassungslos wie ich bin, sind es die Engländer allemal. Und aber auf der anderen Seite, es gibt einen gerechten Fußballgott. Obwohl die Engländer Gruppensieger sind, werden sie dafür jetzt bestraft. Sie müssen wieder nach Gelsenkirchen. da wären sie auch hingefahren, wenn sie besser gespielt hätten, so, ne? Aber da lernen sie noch ein bisschen Ruhrpott-Romantik kennen. Ja, also ich habe mich jetzt schon genug über die Engländer aufgeregt, aber kannst gerne auch noch was dazu sagen. Aber ich finde es einfach unfassbar.
Also teile ich deine Meinung wirklich in sehr vielen Punkten absolut. Ich war auch enttäuscht und es war für mich so die Gruppe, wo ich im Nachhinein gesagt habe, die hätte man sich auch sparen können anzuschauen. Weil letztendlich Tore, die glaube ich hier jeder Mannschaft 2 nur geschossen, 1 Serbien, es waren so Spiele, die allesamt irgendwie ein bisschen mau waren. Und genauso hat für mich auch England in den 3 Spielen gespielt, insgesamt, wie du es gerade auch schon meintest. Am Anfang gut 1-0 gegen Serbien. Ich glaube, Bellingham hatte das Tor gemacht, oder was, glaube ich? Im ersten Spiel richtig.
Bellingham, ja.
Genau, der das Tor da gemacht hat. 1-1 Dänemark, 0-0 gegen Slowenien. Das waren, wie du es auch gerade gesagt hast, für mich absolut keine 3 Spiele, um danach zu sagen, England ist für mich Favorit. Es gab ja sogar teilweise die Stimmen, die dann meinten, okay, mit dem letzten Spiel vielleicht das so gespielt wird, dass Deutschland noch auf sie vielleicht treffen kann, dass sie in den anderen, in die andere Hälfte des
Brackets Nierbaums.
Genau. Ja. Dass wir vielleicht gegen die spielen, damit sie einfach schnell wieder it's coming home, nee, es kommt nichts nach und tschüss. Es kann natürlich ganz anders kommen. Am Ende spielt vielleicht England jetzt einen auf. Später kommen wir noch drauf zu. Gegen Slowakei sind sie ja in der nächsten Woche dran. Vielleicht werden sie da auf einmal wieder ganz anders auftreten. Aber die Gruppenphase war definitiv eine, wo ich auch sage, das ist für mich kein gutes Spiel. Keines der 3 Spiele war so, um zu sagen, das ist eine Mannschaft, wo ich eine Taktik dahinter sehe, eine Strategie, ein Wille und die letztendlich als EM-Favorit mit dazu zu zählen. Da gibt es definitiv andere Mannschaften, wie zum Beispiel Spanien oder vielleicht noch ein paar andere Geheimfavoriten, wo wir gleich zukommen, Gruppe D, die da in meinen Augen aktuell einfach größer sind. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was sich in dem Bereich das Achtelfinale bzw. das Viertelfinale dann später auch bezüglich England und Co. tut, also was da wirklich passiert.
Aber man muss ja sagen, die Gruppe war ja allgemein sehr schwach. Ich meine, schau dir an, England Tore 2-1, Dänemark Tore 2-2, Slowenien Tore 2-2 und Serbien tormäßig 1-2. Also das war ja eine Gruppe, die konntest du dir nicht geben. Dänemark ist ja jetzt der deutsche Gegner, als Zweiter durchgesetzt. Drei Unentschieden. Mit drei Unentschieden als Gruppenzweiter durch. Also das, aber auch nur, ja, die Slowenen haben ja auch, sind als einer der besten Gruppendritten übrigens auch weiter, haben ja auch drei Unentschieden. Und das musst du dir mal vorstellen, Dänemark ist einfach, und wir werden ja zur Gruppe E kommen, zur Gruppe F, wo Ukraine mit 4 Punkten auf dem letzten Platz steht. Und die Dänen sind einfach Zweiter mit 3 Punkten. Das musst du dir mal geben. Also die Dänen haben mich auch total enttäuscht. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz über das Spiel geredet. Also wenn alles normal läuft, muss Deutschland Dänemark klar schlagen. Also erst recht in der Form, die sie sind. Also es war sowas von enttäuschend. Schöner Lichtblick. Immerhin das erste Tor von Dänemark bei diesem Turnier erzielt von Christian Eriksen. Ein schöner Moment. Es gab sehr wenige in dieser Gruppe Slowenien. Ja, muss man gratulieren, dass sie es irgendwie geschafft haben, mit den 3 Punkten dann noch durchzukommen. Serbien konnte man erwarten, die sind nicht mehr so stark, wie sie es mal waren. Aber ansonsten, ich finde, der letzte Spieltag hat symptomatisch alles von dieser Gruppe gezeigt. Beide Spiele 0-0. Du hast dich gefragt, ach Mensch, wir hätten die Gruppe D lieber um 21 Uhr gesehen. So, obwohl die letzten 2 Spiele von Gruppe C, die waren super zum Einschlafen. Aber ansonsten, das...
Ja. Gehe ich komplett mit.
Konnte man sich nicht geben. Und wir gehen mal weiter zur besagten Gruppe D. Und Österreich ist Gruppensieger. Vor Frankreich, vor den Niederlanden. Gut, und dass Polen letzter wird. Ich glaube, das haben wir uns alle vorher gedacht. Das war relativ klar. Am Ende sind alle 3 Mannschaften, die oben stehen, weiter. Aber Österreich, also es war ja schon eine crazy Gruppe, so viele Tore gefallen, gerade auch hinten raus. Und du hast eben schon das Ding Geheimfavorit angesprochen. Es wird jetzt sehr viel geschrieben, aber irgendwie will ich das noch nicht so in den Mund nehmen. Also ich traue dem ganz nicht. Und das ist eigentlich komisch, weil wenn du in so einer Gruppe Gruppenerster wirst, also das muss man ja eigentlich schon davon sprechen, so.
Würde ich mich anschließen. Vor allem aus dem Grund, wenn man nochmal auf den Turnierbaum schaut, das nächste Spiel, um es gleich auch mal schon ein bisschen vorwegzunehmen, für Österreich jetzt also Türkei. Gegner, der durchaus schlagbar ist. Kenne natürlich ein paar türkische Spieler, kommen wir vielleicht auch später noch zu, die da vielleicht ein bisschen entgegenwirken wollen. Aber selbst wenn Österreich das Ganze gewinnt und Niederlande spielt gegen Rumänien letztendlich, wäre das nochmal das Duell, was wir auch gestern, müsste glaube ich gewesen sein, hatten. Und wie Österreich in dem Spiel gespielt hat, das fand ich super. 3-2 letztendlich gewonnen. Niederlande wirklich Tor, zack, wieder Sabitzer, nochmal ein schönes Tor. Die haben letztendlich, fand ich, ein super Spiel gemacht. Nicht nur gegen Niederlande, sondern vorher auch Österreicher, Polen natürlich, mit 3-1 geschlagen, am Anfang eine Niederlage gut weggesteckt. Und letztendlich, Ralf Rangnick hat ja auch relativ viel durchrotiert. Er hat verschiedenste Innenverteidigungen teilweise aufgestellt, verschiedenste Spieler, wo man sagt, wirklich auf den neuen Gegner neu angepasst, teilweise vielleicht Dinge, die nicht unbedingt jeder gemacht hätte als Trainer. Und wurde aber damit belohnt. Und deswegen letztendlich sogar 1. Platz, 6 Tore. Guckt man auf den 2. Frankreich, 2 geschossene Tore. Okay, haben auch nur 1 bekommen. Gut. Aber ich fand, das war eine Gruppenphase, die in meinen Augen Österreich da wirklich als vielleicht so einen kleinen Geheimfavoriten hervorgehen lässt und gute Chancen hat, dann ein sehr, sehr gutes Turnier zu spielen in meinen Augen.
Die Niederlande hat für mich, für meinen Geschmack wieder sehr enttäuscht, wobei hinten raus gewundert hat es mich nicht, weil ich habe sie schon vor der EM ziemlich kritisiert, vor allem das, was Ronald Koeman macht, wie er aufstellt, wie wenig er jungen Spielern Chancen einräumt, das war in dem Fall auch wieder so, gut, jetzt kann man sagen, okay, Wout Weghorst hat getroffen, ja, gut, toll, aber... Den hätte Joshua Zirkzee bei allem Respekt auch machen können. Und dann saß zwischendurch, hat Xavi dann nicht mehr von Anfang an gespielt. Also das ist alles total komisch, was die Holländer da machen. Und man sieht ja die Abwehr, also die Offensive funktioniert eigentlich sehr ordentlich. Abwehr, 4 Gegentore, das ist absolut bodenlos. Wobei ich tatsächlich noch sage, auch wenn die Franzosen Platz 2 geholt haben, die waren wirklich eigentlich die Enttäuschung in dieser Gruppe. Von Polen konnte man das erwarten, dass die Vierter werden. Aber Frankreich, du hast es eben angesprochen, die haben exakt dieselbe Statistik wie die Engländer. Und vor allem, wenn du es mal genau nimmst, von den 2 Toren von den Franzosen war einer ein Elfmeter von Mbappé und das andere war ein Eigentor der Österreicher. Also,
genau.
Was soll man dazu sagen? Und es ist so ein bisschen das Ding, was ich vor der EM gesagt habe. Für mich war Frankreich der klare Favorit, aber ich habe gesagt, es ist ein riesiger Fehler, wenn du das komplette Spiel auf Mbappé auslegst. Mbappé ist ein geiler Spieler, überhaupt gar keine Frage. So, aber als er dann nach dieser Geschichte mit seiner Nase, als er dann das Spiel ausgesetzt hat, die komplette Offensive ist zum Erliegen gekommen. Da ging auf einmal gar nichts. Und schau dir diesen absurden Kader an. Da müsste doch so viel mehr drin sein und die Franzosen müssten alles mit ihrer Offensive auseinandernehmen, dass die Schwarte kracht. Und dann stehst du am Ende da mit 2 Toren, mit einem Elfmeter, einem Eigentor. Also das kann's doch nicht sein. Das ist ähnlich wie eine England-Geschichte, die wirklich Frankreich ist für mich, zählt auch mit Abstand zu den Enttäuschungen in diesem Turnier bis hierhin. Aber sie sind trotzdem weiter als Gruppenzweiter. Das ist auch die Wahrheit, komischerweise.
Ja, das stimmt. Das wird natürlich auch nicht einfach. Als nächstes steht Belgien an. Belgien auch natürlich so eine Mannschaft, die kommen wir ja gleich noch zu der Gruppe, aber naja, vielleicht da ein bisschen mit reinzählt in meinen Augen bezüglich Mannschaften, die man zumindest, von denen man einfach mehr erwartet hat. Also Belgien würde ich da vielleicht noch rausnehmen, auch wenn sie Weltranglisten Dritter sind, was ich bei Gott wirklich nicht verstehe, um ehrlich zu sein. Aber von Frankreich 2 Tore einfach letztendlich. Ein Elfmeter, ein Eigentor. Das ist wirklich, fand ich schon sehr amüsant, das Ganze letztendlich. Also, wie du es meintest, es wirkt sehr, sehr viel einfach nur auf Mbappé geschnitten. Und sie haben dabei ja so gute Spieler von Torwart, von der Verteidigung aus bis zum Mittelfeld, was durch junge, wirklich erfolgshungrige Spieler bis hin zur Offensive natürlich trippelstark, feilschnell ausgelegt ist eigentlich und, oder besetzt ist besser gesagt. Und es wirkt trotzdem nur so, als könne man nur mit Mbappé irgendwie gewinnen. Und das ist sicherlich eine gute Option, auf Mbappé den Ball zu spielen, aber es ist natürlich ja, es ist schwierig, sage ich mal. Vielleicht kommt es ganz anders jetzt in der K.O.-Phase, aber die Gruppenphase hat mich auch absolut nicht überzeugt von Frankreich.
Naja, wenn du halt auch schaust, dann kommt ein Coman rein, der nicht in bester Form ist. Griezmann, total außer Form. Für Giroud bezahlst du nur noch eine Abwrackprämie. Das alles große Namen, aber auch alle nicht so in der besten Verfassung. Aber wie gesagt, vielleicht legen die dann, wenn es wirklich um was geht, den Schalter um. Schauen wir mal. Und die Nase von Mbappé hält jetzt zum Glück mit der tollen Maske. Und auch wenn ich die Niederländer gerade kritisiert habe, ist natürlich schön, dass sie weiterhin dabei sind. Allein schon wegen dieses schöne Getanze von links nach rechts. Ihr habt alle die Videos gesehen, das macht richtig Laune. Und ein Glück bleiben die Holländer noch im Turnier. Das wollen wir unbedingt nochmal sehen. Das war so geil. Gruppe E, die jetzt auf den ersten Blick nicht so attraktiv aussah, gerade wenn man alle Gruppen mal einmal zusammen durchwürfelt und sich anschaut. Aber es war mit Abstand die verrückteste Gruppe vielleicht. Am Ende stehen alle mit 4 Punkten da und die Ukraine ist blöderweise raus. Ich habe vorhin gelesen, sie sind der beste Gruppenvierte in der Geschichte der Europameisterschaft in einer Gruppenphase. Mit 4 Punkten. Da komme ich übrigens auch nochmal drauf zurück. Dänemark, ne, als Gruppenzweiter mit 3 Punkten weiter und Ukraine ist Vierter in deren Gruppe und die sind raus. Also das sind Welten, das sind Dinge, die du nicht verstehen kannst. Slowakei als Gruppendritter sind weiter und auf Platz 1 Rumänien und die Belgier nur auf 2. Auch interessant. Also vor allem, wie gut die Rumänen sind. Die haben ein super junges, starkes Team. Ich habe ja das erste Spiel gegen die Ukraine in München gesehen, was ja auch absurde Tore waren. Allein das erste Ding von Stanciu, holy shit, das war ein geiles Teil. Ja, aber dass die so gut sind, das hätte ich nicht gedacht. Überraschend.
Muss ich mich anschließen. Ja, habe ich Fräulein Rumänien auch nicht wirklich so als, es war eine Gruppe, wo ich mir schon sicher war, dass Belgien das Ganze als Erster letztendlich abschließen wird. Dahinter war es für mich so ein bisschen eine Wundertüte, weil Ukraine kann auch immer mal, letztendlich haben sie ja 4 Punkte geholt und das ist meinen Augen auch ein Punktzahl, wo man sagt, die hätten es sich schon verdient gehabt, weiterzukommen. Aber letztendlich Belgien war wieder schwierig, sage ich mal. Vor allem auch das erste Spiel hatten sie direkt gegen die Slowakei auch verloren mit 1-0. Daraufhin gegen Rumänien dann ein bisschen wiederbelebt. Und aber trotzdem Rumänien da auf 1 zu sehen, finde ich schon überraschend. Aber du hast gesagt, es ist ein junges Team. Viele Leute, die vielleicht nicht unbedingt bekannt sind, oder primär für uns Deutsche vielleicht nicht direkt bekannt sind, aber sie haben durchaus ein schönes Fußball gespielt und vor allem, ich sage gerade meines, ein sehr, sehr schönes Tor direkt am Anfang. Das war wirklich sehenswert.
Was sagst du zu den Belgiern? Das war ja so ein bisschen die ähnliche Situation. Auch die wurden heute mit Buhrufen verabschiedet. Die Mannschaft war auf dem Weg in die Fankurve, aber als die gemerkt haben, dass die nicht so gut auf sie zu sprechen sind, sind sie direkt wieder in die Kabine abgedüst. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo ein Kameramann die Kamera in den Mannschaftskreis hält und Tedesco direkt sagt, nee, danke, Kamera, hau mal schnell ab. Also man merkt auch eine gewisse Gereiztheit der Belgier. Ich habe ja vor der EM gesagt, oder wir alle sagen ja, die glorreiche Zeit der Belgier ist einfach vorbei. Das war sie beim letzten Turnier einfach auch schon. Aber sie haben trotzdem ein paar spannende junge Spieler mit dabei. Und insofern ist das jetzt eigentlich, also du musst bis zum letzten Spieltag zittern, du setzt dich eigentlich nur dank der besseren Tordifferenz am Ende des Tages durch. Ist das ja trotzdem für belgische Verhältnisse, das ist vernichtend. Also gerade in dieser Gruppe eigentlich.
Definitiv, also man kann ja mal so ein bisschen überlegen, wenn Ukraine letztendlich, das Spiel ging ja 0-0 aus gegen Belgien, noch ein Tor geschossen hätte, dann wäre Belgien raus gewesen. Und ich finde, das war teilweise gar nichts. Die waren gar nicht so weit weg, die Ukraine. Die haben, glaube ich, noch mal relativ gegen Ende auch noch mal 1-2 gute Chancen. Und Belgien, wie du es meintest, eigentlich eine Kombination aus, wenn man mal ein Tor vielleicht jetzt mal wegnimmt, aus relativ jungen Leuten auch, vor allem in der Abwehr haben sie sehr viele Leute, die wirklich noch relativ jung sind. In der Offensive auch immer eine Kombination aus vielleicht einem De Bruyne, der schon 32 ist, aber vielleicht auch ein paar jüngeren Leuten, die nicht unbedingt gespielt haben, aber auch in der Offensive ist es eigentlich schon ein gutes Team. Lukaku ist sowieso bekannt, bei Belgien.
Aber er wird halt auch, finde ich, wenn ich mal sagen darf, Lukaku wird auch krass überbewertet. Sorry, das muss ich einfach so sagen. Also ich verstehe den, ich habe den Hype nie verstanden. Ich finde, der ist ähnlich wie Griezmann. Ich finde, die werden zu sehr gehypt. Nochmal, das sind großartige internationale Spieler. Aber ich finde, deren großen Ruf, den die haben, den wären sie nicht gerecht und auch insbesondere nicht in der Nationalmannschaft. Jetzt hatte Lukaku natürlich auch Pech, dass alle seine 3 Tore nicht gezählt haben. Ist halt auch blöd gelaufen, so. Aber es ist sehr viel mehr Schein als Sein, wie man immer so schön sagt.
Ja, schließe ich mich an, das stimmt. Das ist bei Lukaku klar ein bisschen Pech gehabt auch, aber am Ende stehen auch noch 10 andere Leute auf dem Spielfeld und vor allem einen zum Beispiel oder auch die ganzen anderen Jungen drumherum, vielleicht mit Bakayoko, der halt auch heute wieder eingewechselt wurde.
Tielemans.
Genau, im Mittelfeld ist natürlich auch schon 27, wo ich es gerade gesehen habe, ein bisschen überraschend für mich fast, aber hat natürlich auch ein Tor geschossen. Es ist für mich einfach keine Mannschaft, die da auf dem 3. Platz in der Weltrangliste stehen sollte. Hat man, finde ich, auch durch die Gruppenphase wieder gesehen. Letztendlich sind sie als 2. weitergekommen. Mal schauen, was sie jetzt gegen Frankreich natürlich, gerade schon kurz angesprochen, was sie da ausüben können. Aber ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem auch mit einem Mbappé, der Nasenbeinbruch hat, dass die letztendlich Franzosen trotzdem überlegen sind gegenüber Belgien. Das ist einfach nicht ganz so, glaube ich, das Team, was ich mir da vorstellen kann, was Frankreich letztendlich schlägt.
Ja, wie gesagt, wir werden gleich auch nochmal auf alle 8. Finalpartien schauen. Und würde ich mal sagen, wir machen die Gruppen jetzt mal schnell noch fertig. Und zwar mit den letzten Spielen. Wir haben es ja schon vorhin ein bisschen angeteasert. Die Gruppe F, Portugal am Ende der Gruppensieger, punktgleich mit den Türken, aber die bessere Tordifferenz. Beziehungsweise in dem Fall zählt ja der direkte Vergleich und da haben die Portugiesen ja klar gewonnen gegen die Türkei. Wir erinnern uns alle an das wunderschöne Eigentor. Gab ja einige bei der EM, aber das war wirklich absolut großartig. Und Georgien, der 75. der Weltrangliste mit 4 Punkten, steht im Achtelfinale und ich glaube, es wurde heute in der Übertragung bei Magenta TV, es wurde alle 5 Minuten gesagt, oh, Tiflis wird heute abgerissen, die werden die Nacht zum Tag machen. Ich meine, du musst es dir mal vorstellen, Georgien zum ersten Mal überhaupt bei einer EM-Endrunde dabei. Dann im ersten Spiel gegen die Türkei schießen sie das erste EM-Tor überhaupt. Im zweiten Spiel gegen Tschechien holen sie den ersten EM-Punkt überhaupt, wo sie, wir erinnern uns an die Großchance, ganz am Ende fast sogar noch gewonnen hätten.
Stimmt.
Und dann ausgerechnet gegen Portugal, die schon fürs Achtelfinale qualifiziert waren, muss man auch dazu sagen, aber ausgerechnet gegen Portugal holen sie den ersten EM-Sieg. Also lauter Premieren in Georgien, kommt man aus dem Feiern ja gar nicht mehr raus.
Absolut, es war wirklich heute so ein bisschen klar, vielleicht einerseits hat es mit reingespielt, dass Portugal da sicherlich schon qualifiziert war und das ganze Spiel vielleicht auch ein bisschen einfacher, sage ich mal, auf die Schulter genommen hat. Wenn ich mir kurz auch mal die Startaufstellung nochmal angucke, war das ja, meine ich, auch nicht. Gut, Ronaldo hat natürlich gespielt, aber durchaus ein paar Wechsel, die natürlich vorgenommen wurden. Zum Beispiel auch Pepe, fand ich auch so für mich ein bisschen die, ich kann mir das immer noch gar nicht vorstellen, ist 41 Jahre alt und hat die ersten beiden Spiele wirklich sehr souverän gespielt. Ich glaube, er wurde beidächtig, wenn ich mich recht entsinne, ausgewechselt. Aber das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also Hut ab wirklich vor dem Alter. Aber durchaus eine wirklich krasse für mich Überraschung, dass Georgien da auf dem dritten Platz letztendlich noch weitergekommen ist. Aber sie haben es sich auch absolut verdient. Auch heute wieder direkt in der zweiten Minute mit Maradona, wie er ja mal so schön genannt wird, das 1-0 gemacht und letztendlich Deckel drauf gemacht. Souveränes 2-0 gegen Portugal, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt die komplett AF war. Aber natürlich haben trotzdem Leute wie Ronaldo, João Felix und das ganze talentierte Mittelfeld gespielt. Also es ist ja keine schlechte Elf letztendlich gewesen. Und ich glaube, von vielen ist nicht unbedingt ein Georgier ein Begriff gewesen vor der EM, aber oder vielleicht nur ein, zwei Spieler. Aber bin ich wirklich, natürlich auch der Coach, Willy Sagnol.
Ja, natürlich.
Als Trainer. Es ist, bin wirklich gespannt, was Georgien ausrichten kann. Genauso aber auch, was Portugal vielleicht noch im weiteren Verlauf für eine Rolle spielt. Was für eine Rolle wird Ronaldo noch spielen bei der EM? Ich glaube, er hat heute sein 50. internationales Spiel, sagen, in einer Meisterschaft, nennt man Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, gespielt. Auch, glaube ich, ein sehr großer Meilenstein sicherlich. Da hat ja Neuer auch den Rekord von Buffon abgelöst mit dem meisten Torhüterspielen. Ich glaube, 18 hat jetzt Neuer als Torwart. Also es ist schon wirklich, ich bin gespannt, was unter anderem noch Ronaldo, um ehrlich zu sein, vielleicht bei der EM so ein bisschen abliefern kann.
Von wegen altes Eisen, das schmiert nochmal richtig und das läuft am Ende des Tages auch noch richtig gut. Zum Teil vielleicht bei Georgien Torhüter auch nochmal hervorheben, Mamardashvili, so wird er doch ausgesprochen, oder? Der habe ich übrigens in den letzten Tagen lustige Story gelesen, der wäre, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren fast bei Bayern gelandet.
Ja.
Der hat sogar schon Wohnung gesucht, aber Bayern wollte wohl nicht 30 Millionen für ihn ausgeben. Aus heutiger Sicht möglicherweise ein riesiger Fehler. Also wie der gehalten hat, das ganze Turnier über, wirklich absurd gut. Bei Portugal, da hat ja José Mourinho vom EM-Start gesagt, die Portugiesen sind noch nie so gut. Oder vom Kader her, ist der krasseste Kader der letzten Jahre überhaupt. Nach dem ersten Spiel gegen Tschechien dachte ich mir so, boah, haben wir wieder das Portugal von 2016, was mit 3 Unentschieden durchkommt und Europameister wird. Obwohl sie das ja noch gewonnen hatten.
Ja.
Dann gegen die Türkei dachte ich mir so, alter Falter, vielleicht hat Mourinho irgendwo recht und wir unterschätzen die Portugiesen. Und dann sehe ich heute das Spiel gegen Georgien und denke mir so, also Portugal ist so ein ähnliches Ding wie England, Frankreich und Belgien, wo du dir so denkst, also Leute, ihr seid doch irgendwo Favoriten, oder? Aber so richtig gerecht werdet ihr dieser Rolle irgendwo nicht. Am Ende Portugiesen trotzdem 6 Punkte, souverän Gruppenerster, so. Aber also nach dem Türkei-Spiel dachte ich mir, boah, Portugal, krass. Und jetzt denke ich mir wieder so, hatte ich doch nicht so unrecht.
Ja, genau, das sollte nicht diese souveräne Leistung über 3 Spiele, die vor allem Spanien vielleicht als Vergleich durchgezogen hat. Was ich vor allem bei Portugal auch absolut wirklich, sagen wir mal, interessant oder wirklich vielleicht auch schon ein bisschen nennen wir es mal interessant fand, dass nach den ersten beiden Spielen ja jeweils Rafael Leao, Flügelspieler HC Mailand, beides Mal gelb bekommen hat aufgrund einer Schwalbe und
ja, das war ja sensationell,
Spiel jetzt gegen Georgien gefehlt hat. Das war wirklich auch Sache. Das ist, naja, interessant. Letztendlich, gut, erster Platz sind sie am Ende geworden, wie sicherlich auch von vielen gedacht in der Gruppe. Türkei auf 2, letztendlich ein Torverhältnis von 5-5, war ja auch einige interessante Sachen da dabei. Vor allem, nachdem sie das eine Spiel gegen Portugal mit 3-0 verloren hatten, 3-1 gegen Georgien und dann noch heute das 2-1 gegen Tschechien.
Wie aber das Ding gegen Georgien war ja auch lange Zeit offen. Also das 3-1 kam ja auch erst in der Nachspielzeit, als der, ich weiß nicht, wer das Tor da geschossen hat, aber der ist ja alleine aufs leere Tor zugerannt. Das war ja, nachdem die Georgier nach einer Ecke alles nach vorne geworfen hatten. Also es war auch eigentlich nicht deutlich.
Stimmt, Arda Güler hat ja noch 65. sehe ich gerade das Tor. Das war ein relativ schönes Tor auch gemacht. Und genau, 97. wie du es gerade meintest, Aktor Köklü, bestimmt richtig ausgesprochen. Ich glaube, bei Galatasaray am Spiel, wenn ich richtig bin. Ja, genau. Der dann noch das Tor gemacht hat. Aber letztendlich vielleicht so 5 Punkte in der Gruppe, sechs Punkte da sogar.
Sechs.
Quatsch, 2 Siege. Was könntest du dir vielleicht vorstellen für die Türkei? Ist da, ich kann es schwierig einschätzen, um ehrlich zu sein. Auch heute natürlich wieder das relativ späte Tor in der 94. oder mit fast Abpfiff eigentlich, das Tor gemacht.
Also erstmal ging es heute mit dem Spiel auch ordentlich ab. Ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten es war, aber ich hoffe, der Schiedsrichter hatte mehrere Notizblöcke mit. Also das ging ja richtig ab. Am Ende gab es ja auch nochmal eine rote Karte irgendwie, ich glaube aber für einen Tschechen oder so.
Ja,
also,
relativ früh direkt.
Also es ging ordentlich ab jetzt. Ja, Türkei ist. Aber weißt du, wir haben jetzt bei so vielen Teams gesagt, wir wissen nicht, wo sie stehen, aber das macht die Euro ja auch so spannend. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, dass am Ende die Spanier doch relativ souverän durchmarschieren. Oder ob es dann am Ende lustig wird, vielleicht fliegen ja die Spanier als erstes mit raus. Also es glaube ich nicht. Aber es hätte irgendwie eine gewisse Komik.
Auf jeden Fall, das wäre schon interessant. Ich habe gerade mal, weil du es gesagt hast, ich habe es gar nicht so direkt mitbekommen gehabt, mal geguckt. Wenn ich richtig gezählt habe, 19 Karten, die der Schiri verteilt hat. Relativ früh gelb-rot für Barak von den Tschechen, sonst fast
ah, ja,
das
gesamte, stimmt.
Die waren fast ja das gesamte Team von der Türkei, Torwart, Außenverteidiger, Innenverteidiger, beide Sechser, Zehner und Flügel haben gelb bekommen und auf der Bank selbst der dritte Torwart bei beiden Mannschaften mit gelb, da sogar noch eine, also das ist ja, also das habe ich das gar nicht so gewusst gewesen, aber das ist, also da musste wirklich Platz auf der Karte haben für die ganzen Karten. Das ist ja, also das könnte ja auch fast ein neuer Rekord sein, könnte ich mir vorstellen.
Da musste der VAR mal ordentlich mitschreiben. Ich glaube, in Leipzig sitzen die ja. Der hatte bestimmt auch am Ende einen vollen Notizblock. Gut, ich glaube, dann sind wir einmal ganz fix durch die Gruppen durch. Wir gehen mal noch schnell die Achtelfinals durch. Wir haben das ja zum Teil auch schon besprochen. Am Samstag um 18 Uhr Schweiz gegen Italien. Wer kommt weiter?
Boah, ich finde, das ist recht schwierig.
Ja, oder?
Weil Schweiz hat durchaus in meinen Augen eine wirklich realistische Chance. Italien, 4 Punkte letztendlich ja schon angesprochen gehabt, war also
sehr ausgeglichen.
Tu mich schwer, ja.
Ich glaube.
Hast du einen Favoriten?
Ja. Naja, wir müssen uns festlegen. Und wenn ich mich festlegen muss, dann würde ich Italien doch am Ende sagen.
Ich sag Schweiz.
Okay.
Ich stelle mich dabei. Ich glaube, Schweiz kann wirklich, auch wenn es natürlich diesen, man muss es ja schon fast sagen, Nackenklatscher am Ende Nackenschlag sagen, gab in der 92. Durchfügung mit dem Tor. Aber ich kann mir vorstellen, dass Schweiz durchaus wirklich da sehr gute Chancen hat und das Spiel, ja, ich setze gegen den Strom. Sag vielleicht Schweiz, dass die Schweiz da weiterkommt.
Deutschland gegen Dänemark. Ich bin im Stadion, deswegen muss Deutschland gewinnen. Ist ein klarer Favorit.
Ja.
Also wenn das nicht passiert, dann ist es wirklich eine enttäuschende EM. Obwohl vieles bisher ja sehr gut war. Dann gehen wir rein in den Sonntag. Ab 18 Uhr spielen die Engländer gegen die Slowakei. Eigentlich sagen wir ja England, klares Ding. Aber genau gegen diese Art von Gegner haben sie sich in der Gruppe sehr schwer getan. Ich sage trotzdem, irgendwie werden die Engländer das hinbiegen. Ich weiß nicht wie, notfalls mit einem Eigentor. Aber wenn die gegen die Slowakei ausscheiden, dann dann schwimme ich hier rückwärts die Gera rauf. Also
ich hatte lustigerweise, ich wollte genau das Gleiche gerade sagen, mit England wird das, sage ich, auch machen. Und ich wollte wirklich ergänzen, notfalls durch ein Eigentor, am Ende vielleicht ein 1-0. Das wäre irgendwie so ein bisschen vielleicht England rein. Vielleicht, wer weiß, am Ende schießen sie so vielleicht auch 3-4-0 da aus dem Stadion. Aber Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, wo das auf einmal herkommen soll.
Ich glaube, es wird nicht deutlich, aber irgendwie werden sie sich durchsetzen. Keine Ahnung.
Ja.
Aber sie werden es hinkriegen. Spanien gegen Georgien. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das etwas deutlicher werden könnte. Auch sehr interessant, aber witzig wäre es ja schon irgendwie. Stell dir mal vor, Georgien setzt sich durch, dann spielt Deutschland gegen Georgien. Also wenn Deutschland dann weiterkommt. Das hätte doch auch was, oder?
Oder
das wäre zu crazy, glaube ich.
Es wäre eine riesen Überraschung. Wie gesagt, für mich jetzt auch Spanien hat natürlich auch einen unfassbar schwierigen Weg fürs Finale. Mögliche Gegner sind ja nicht nur dann Deutschland, selbst später noch vielleicht Frankreich oder Portugal. Das wäre, wenn alles ideal läuft, ein sehr, sehr schwieriger Weg. Aber ich lege mich da auch fest, gegen Georgien wird das, ich denke mal, vielleicht ein klares 2-3-0 einfach, wo nicht viel anbrennen wird, denke ich mal. Aber wer weiß, vielleicht Georgien?
Wer weiß, der Portugal schlägt. Ja, ich glaube, aus georgischer Sicht hat der Fußballgott denen jetzt genug ausgegeben. Ich glaube, das war's dann jetzt. Aber die werden, das wird denen auch total wurscht sein, wenn die da 4-5-0, ich glaube, das wird die nicht wirklich jucken, sondern werden sich einfach freuen, in einem Achtelfinale zu sein. Beim ersten großen Turnier.
Ja, also, wollte ich gerade sagen, ja. Also ja. Von daher, absolut.
Montag, 18 Uhr. Eigentlich Frankreich gegen Belgien, sagst du, ist eigentlich geil so, aber wir haben ja ausgiebig drüber gesprochen, wie beide Mannschaften so in der Gruppenphase agiert haben. Ja, komm, aber da werden sich die Franzosen durchsetzen.
Gehe ich mit. Also theoretisch, wenn man ja natürlich wieder, ich nehme nochmal die Weltrangliste nochmal hier hervor, eigentlich Platz 2 gegen 3.
Es ist absurd.
Es ist wirklich absurd. In meinen Augen. Also. Aber das, naja, sei es drum. Auf jeden Fall ist für mich deutlich, Stand jetzt, denke ich mal, trotzdem sicherer oder eher der Sieg Richtung Frankreich als Belgien, weil das letztendlich haben sie einfach in meinen Augen in allen Belangen das deutlich bessere Team. Sie müssen es mal auf den Platz kriegen. Und ich kann mir vorstellen, dass es gegen Belgien sicherlich ein besseres Spiel wird als die drei in der Gruppenphase. Da würde ich also mich anschließen und sagen, dass es ein Sieg für Frankreich wird, genau.
Mbappé gegen De Bruyne. Sehr spannendes Duell. Portugal gegen Slowenien dann am Abend um 21 Uhr. Also wenn jetzt nicht was ganz Ulkiges passiert, sind die Portugiesen klar durch, denke ich mir so.
Kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Ich meine, natürlich, Oblak will da vielleicht noch ein bisschen was gegen angehen.
Als Torwart. Dafür halte ich die Slowenen halt auch nicht stark genug so, ne? Also
eigentlich nicht, wenn man mal schaut, ich habe es gerade mal offen.
Obwohl die C zu bespielen sind, ne? Also, aber also eine Überraschung wird es nicht geben. Vielleicht wird es knapp, aber
genau, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es ein bisschen knapper wird als gedacht, weil die haben in den 3 Spielen nur 2 Tore geschossen, aber also nur 2 bekommen, aber auch nur 2 geschossen. Zweimal ein 1-1. Gegen England, der vor allem das 0-0. Aber ich würde mich da trotzdem anschließend sagen, Portugal macht das. Ich denke mal, ich kann mir nicht vorstellen, die beiden Tore der Slowenen sind auch nur durch Verteidiger gefallen. Vielleicht durch Ecken, habe ich gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber ich würde da sagen, dass ich sage, Ronaldo macht auch eine Bude. Das ist schon mal ein kleiner
Das Tipp kommt hier am Anfang. Auf Wiedervorlage. Dann haben wir am Dienstag noch die letzten paar Spiele. Einmal um 18 Uhr Rumänien gegen die Niederlande. Ich denke, Niederlande sollte eigentlich, ich glaube nicht, dass die Rumänen da mithalten können. Bezweifle ich. Auch wenn die bisher ein tolles Turnier gespielt haben. Und nochmal, es haben mich ja einige belächelt, als sie erfahren haben, Rumänien gegen Ukraine, schaust du dir an. Das war ein geiles Spiel. Also weniger für die Ukrainer, sondern eher für die Rumänen. Ich saß mit sehr vielen Rumänen zusammen, die ihr Glück kaum fassen konnten. Aber es tut mir leid für alle Rumänen. Aber also die Niederlande schlagt, glaube ich, nicht. Es tut mir leid.
Gehe ich auch von aus. Ich habe tatsächlich auch Niederlande im Vorhinein des Turniers ein bisschen höher gerankt, sage ich mal, als du es, glaube ich, auch am Anfang ja beschrieben hast nochmal oder in der Prognose nächstes Mal für die EM. Das ist für mich immer eine Wundertüte. Sie haben in meinen Augen in allen Belangen auch sehr gute Spieler. Ein Tor natürlich vielleicht mit jetzt einem jungen Torhüter, der erstmal sagen, ja, fast reingeworfen, nenne ich es mal, wurde vielleicht ein bisschen schwierig, aber hat seinen Job eigentlich auch größtenteils ganz gut gemacht. Und von der Defensive übers Mittelfeld, auch wenn De Jong natürlich verletzt ist, nicht mehr dabei ist, haben sie in meinen Augen dennoch sehr gute Spieler. Und das kann vielleicht so ein Dosenöffner sein, fast gegen Rumänien, mal ein souveräner Sieg. Dann mal schauen, was geht im Viertelfinale. Sind beides auch durchaus machbare Gegner potenziell, wobei gleich noch zu kommen, für Niederlande in meinen Augen. Je nachdem, vielleicht geht der Weg doch ein bisschen weiter als gedacht für Niederlande. Du vielleicht gedacht hättest, es kann vielleicht ein bisschen weitergehen. Aber ich denke mal, gegen Rumänien kommen sie auf jeden Fall erstmal weiter.
Ist ja bis hierhin jetzt, so verrückt es klingt, ja vermeintlich der einfachste Gegner. Ne? Im bisherigen Turnier.
Eigentlich bei der Gruppe kann ich mich anschließen. Ja, bei der letztendlichen Horrorgruppe fast eigentlich. Das, ja, doch.
Ja, muss man so sagen. Und dann wird der Dienstag abgeschlossen. Auch ein sehr geiles Spiel. Österreich gegen die Türkei. Aber also ich glaube, Türkei war, glaube ich, jetzt sehr viel mit den Fans und sehr viel Hype und so. Aber ich glaube einfach, diese Österreicher schlagen sie nicht. Glaube ich nicht.
Denke ich auch nicht. Also Türkei kann gut natürlich gegen Portugal das Spiel gehabt, wo sie ja deutlich verloren haben. Aber ich bleibe, glaube ich, dabei, so ein bisschen Österreich. Ich kann mir auch für die, natürlich, weil sie in dem Fall in derselben Hälfte sind und eben gegen den potenziellen bei einem Sieg gegen Rumänien oder Niederlande dann bei einem potenziellen Sieg spielen würden.
Das wäre ja wieder ein Gruppenduell.
Genau, wäre dann das Gruppenduell, das hatten wir ja schon mal für sich
entschieden. Ehrlich, das ist, ich habe den Turnierbaum gar nicht vor Augen, aber du hast es ja bei irgendeinem anderen Spiel auch schon wieder gesagt. Hey, das ist ja total ungewöhnlich, dass das überhaupt geht eigentlich, weil frühestens treffen sich doch die Gruppengegner erst im Finale potenziell wieder. Aber gut, durch den neuen Modus vielleicht ist das.
Genau, ich glaube, durch den Modus kann das natürlich so sein, weil jeweils. Ja, genau, jetzt kann man ja sagen, 4 von 6 ist mal weiter und je nachdem, ob aus Gruppe A, B, C ist es, glaube ich, immer einer, der in die Hälfte kommt, einmal aus den anderen dreien zum Beispiel. Und dann kann es genau mal sein, dass in dem Fall zufällig, wobei Türkei ist jetzt Zweiter geworden und Österreich Erster. Stimmt, die sind ja gar nicht Dritter geworden. Österreich, dann ist es normal und Rumänien und Niederlande? Ach so, nee, genau, aber damals natürlich durch Niederlande, in dem Fall, die Dritter geworden sind, dass sie dann da gegeneinander spielen können. Gut, aber ich sag mal so, wer einmal Niederlande schlägt in so ein super Spiel, der kann auch die Niederlande vielleicht nochmal ein zweites Mal schlagen. Aber das ist natürlich erstmal für beide einspielen.
Aber wir werden es ja auf jeden Fall dann sehen. Wie gesagt, all in all, geile Vorrunde, Achtelfinale, sehen alle hochspannend aus. Und dann hoffen wir natürlich aus deutscher Sicht, dass es weitergeht. Es geht auch übrigens mit unserem Podcast weiter. Wir haben euch jetzt lange warten lassen, aber wir wollten die Vorrunde erstmal abwarten. Aber wir versprechen euch, ab jetzt sind wir immer für euch da. Wir analysieren das Achtelfinale. Wir analysieren anschließend das Viertelfinale. Wir analysieren anschließend das Halbfinale. Und dann analysieren wir natürlich das Finale und ziehen unser großes, großes Schlussfazit. Das heißt, wir sind bis zum Ende für euch da. Versprochen, hoch und heilig. Nagelt mich drauf fest. Wenn es nicht so ist, nervt mich bei Fußballfilm und mehr auf Instagram. Und wer weiß, vielleicht schaut während der EM der liebe Tim auch nochmal vorbei. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in der nächsten Saison. Es sei denn, du sagst jetzt um Gottes Willen, erst recht, David, du nimmst um so eine unchristliche Uhrzeiten auf. Wir haben jetzt mittlerweile den 27.06. um 0.12 Uhr. Du sagst, oh mein Gott, bitte nicht. Aber ich kann es mir beinahe nicht vorstellen.
Nee, es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht, wenn ich auch gucke, das ist jetzt schon eine Stunde, dass wir eine Stunde schon am Reden sind. Ich hatte am Anfang so ein bisschen gemeint, ja, du bist aufgeregt. Ich glaube, das war nach gefühlt 34 Sekunden auch schon vorbei.
Da warst du im Laberlauch-Modus.
Genau, deswegen. Also nee, hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, was die EM noch so mit sich bringt. Das hat ja schon, vor allem was die Stimmung und Co. angeht, einiges ja zu meiner Gemütslage, so positiven Gemütslage beigetragen. Und vielleicht, wer weiß, hören wir uns ja hier wieder, wenn Deutschland noch ein bisschen weiterkommt. Aber hat mir auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht. Deswegen danke erstmal für dich nochmal, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ja, du darfst sicherlich die letzten Worte noch.
Schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Wir hören uns so oder so und danke, dass ihr auch mit am Start wart und schaut weiter die EM. Wir haben geile Spiele vor uns und dann hören wir uns nach dem Achtelfinale wieder und hoffentlich natürlich mit Deutschland im Viertelfinale. Hoffentlich nicht gegen Spanien, aber sehr wahrscheinlich. Bis dahin, wir wünschen euch jetzt eine gute Nacht, eine gute Woche, einen schönen guten Morgen, je nachdem. Podcast kann man ja immer hören. Aber wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Auf wieder. Tschüss. It's coming home. It's coming home.